Heute gibt es mal was Neues bei SoTech Deutschland und zwar ein kurzes Update-Interview vor dem eigentlichen Gespräch, denn die Realität hat uns überholt, denn Sascha Pallenberg, unser heutiger Gast, hat was zu verkünden, was bei unserem bei der eigentlichen Aufnahme noch nicht bekannt war, Andreas.
Oder nicht bekannt sein sollte. Und noch ist er bei Daimler als in der Kommunikation tätig für Digitalisierung zuständig, Sascha Pallenberg, jetzt wieder zugeschaltet in Taiwan, aus Taiwan.
Ja. Was los, Sascha? Du verlässt Daimler.
Hallo zusammen. Ja, hups, was ist denn da passiert? Ja, ich werde zum 31.12. Den Daimler verlassen und werde mich wieder in die Welt des freischaffenden Künstlertums und Unternehmertums begeben, also all das, was ich vorher auch gemacht habe.
Ja. Warum? Macht Daimler keinen Spaß mehr oder was ist der Grund?
Ich glaube, wenn man die Chance hat, für so einen Pionier arbeiten zu dürfen und das nun 4 Jahre, ich frage mich selber, wo die Zeit geblieben ist, dann überlegt man sich zweimal, ob man da Nein sagt. Ja? Für mich war es eine der größten und spannendsten Erfahrungen innerhalb meines beruflichen Lebens. Und ich habe wahnsinnig viel dem Daimler zu verdanken. Aber ich muss auch ganz klar feststellen und habe es gelernt über die Zeit, dass natürlich Großkonzerne und gewachsene Strukturen etwas anders ticken als die Welt, in der ich professionell groß geworden bin. Und dass ich einfach schwerlich Angestellter sein kann, sondern dann doch jemand bin, der zwischen Idee und Ausführung nicht 2-3 Monate und 74 Posting- und Post-it-Meetings und Design-Thinking-Workshops abhalten muss, sondern der dann innerhalb von relativ kurzer Zeit eine Entscheidung trifft und dann erstmal macht.
Also vorher warst du ja, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken darf, so ein bisschen der nerdige Blogger mit Technik viel am Hut, ja, so Kamera in der Hand und dann hauen wir mal einen raus. Jetzt hast du ja 4 Jahre professionell bei Daimler gearbeitet. Da kannst du jetzt ja nicht mehr so um die Ecke kommen, oder? Oder wirst du da jetzt was ganz anderes machen als vorher?
Ich glaube, dass all das, was wir nicht nur dieses Jahr erlebt haben, wie wir uns in die diversen Selbstisolationsprojekte des Homeoffice begeben haben, aber auch natürlich die digitale Transformation an sich, so ein spannendes Feld ist, dass ich mich da wahnsinnig austoben kann. Die Frage ist natürlich, auf welchem Level man das macht. Und ich habe ja unter anderem mit Stubenhocker einen Podcast schon gegründet, das wahrscheinlich in der Form, bevor ich beim Daimler war oder bevor ich zum Daimler gekommen bin, so nicht entstanden wäre. Sondern ich bin schon, wie du es völlig richtig beschreibst, so ein Live-Mensch, ja. Also mach die Kamera an und mir wird schon was einfallen. Was ist das Thema? Ich habe mich 42 Jahre darauf vorbereitet. So what? Und ich glaube, live zeigt auch immer sehr, sehr schnell und ihr kennt das ähnlich. Da trennt sich relativ schnell die Spreu vom Weizen. Ob sich Menschen mit den Thematiken beschäftigen und ob sie einen entsprechenden Background dazu haben oder ob sie das gerade tun, weil es hip ist. Und nach wie vor ist live für mich wichtig, nach wie vor ist ein Podcast für mich wichtig. Und nach wie vor ist auch generell der Standort Deutschland, der in einer kompletten transformativen Phase sich befindet, so wichtig für mich. Und das betrifft dann nicht nur ein Unternehmen, sondern das betrifft einfach uns alle, gesellschaftlich, aber auch industriell. Und da ist dann der Daimler in der Form ein bisschen zu klein geworden.
Ja, das heißt also, wir können dann demnächst vielleicht nochmal mit dir sprechen, dann über ein paar mehr Dinge als nur Daimler und Corona und Taiwan, wie wir es in der aktuellen Folge gemacht haben, die ihr jetzt hören kommt, die hatten wir am 15. Dezember aufgezeichnet.
Ja, da wünschen wir jetzt viel Spaß und dir viel Erfolg, Sascha. Und
danke,
wir hören uns bestimmt wieder.
Und allen schon mal einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr. Viel Spaß mit der Folge.
Ich glaube zum Beispiel, dass ich gesagt habe, die deutsche Automobilindustrie muss aus ihrer Selbstgefälligkeitsblase im Bereich der Kommunikation endlich mal rauskommen. Das hat vielen, vielen Menschen intern nicht gefallen.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Und ihr wisst ja, wir sind auf der Suche nach Beispielen dafür, dass Deutschland in Sachen Technologie doch besser ist, als viele behaupten. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier und wir hatten schon Gäste aus dem Silicon Valley, aus London und heute mal jemanden aus Taiwan. Hi Sascha Pallenberg. Wie geht's dir da drüben?
Hallo zusammen. Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
Ja, bei uns heißt es ja meistens irgendwas mit Medien. Du hast schon recht früh irgendwas mit Computern und Technik gemacht. Konkret hast du verschiedene Unternehmen gegründet. Unter anderem hast du bestimmte Bauteile für Computer verkauft und damit es besser läuft, hast du im Internet Werbung dafür gemacht. Und tada, so schnell wird man zu einem der bekanntesten Tech-Blogger Deutschland. Du hast Mobile Geeks gegründet. Aber vor ein paar Jahren hast du dich dann doch für die Konzernkarriere entschieden und bist nun bei Daimler.
Ja, man kann es auch noch anders zusammenfassen, nämlich frei nach dem Motto, lieber gut kopieren statt schlecht selbst machen. Bei T3N steht es so, geboren in Analogistan, geprägt von Digitalien, Ex-Tech-Blogger, Geek, Nerd und überzeugter Anhänger von Owned Media.
So, aber...
Das trifft das ganz gut auf den Punkt, ja?
Ja, das ist... aber haben halt andere geschrieben. Nicht, genau. Ist nicht von uns.
Aber, ja, aber das habe ich ja gesagt. Ich
fand's gut. Auch wenn du bei Daimler bist, du lebst in Taiwan und schon relativ lange, seit 2 Jahren. Ich meine mich zu erinnern, wir haben uns kennengelernt bei einer IFA mal irgendwann, meine ich.
Genau, ja.
Unser Kollege hatte dich immer als Experten genommen. Du hast ja Tech-Blogging gemacht. Aber warum Taiwan? Wie kommst du nach Taiwan?
Ich bin zum ersten Mal eingeladen worden, auf einer Entwicklerkonferenz zu sprechen, 2002. Bin abends einen Abend zuvor angekommen, bin eine halbe Stunde durch Taipei, die Hauptstadt, in der ich jetzt auch lebe, gelaufen und habe gesagt, okay, das ist es. Du musst hier leben. Ne? Wie man das so macht, lieber auf den ersten Blick, es ist wirklich genau so passiert. Und mittlerweile bin ich seit 12 Jahren da. Das hat natürlich auch in meiner vorherigen Karriere bei Mobile Geeks eine ganze Menge Vorteile gebracht. Ich habe im Grunde genommen die ganzen großen Hersteller, die jeder, der uns jetzt zuhört, auch kennt von Namen, ja, die Acer, Asus, MSI, Gigabyte, Foxconn, der weltgrößte Produzent unter anderem von iPhones, iPads etc. pp. Das ist alles so im Umkreis von 10 Kilometer haben die ihre Headquarters hier. Und das ist ein Riesenvorteil gewesen, insbesondere wenn du natürlich als sehr unabhängiges Medium im Vergleich zu den klassischen Dickschiffen am Markt versuchst, dich mit exklusiven Content da behaupten zu können. Und deswegen Taiwan. Und man muss dazu sagen, die Tatsache, dass Taiwan, also diese kleine Insel im Südostpazifik, auf der gleichen Höhe wie Hawaii liegt, ist jetzt nicht unbedingt ein Nachteil.
Also war es dann echt so eine Mischung. Also ich habe diese Liebe auf den ersten Blick, das lag ja jetzt wahrscheinlich nicht nur an den ganzen Firmen, die da sind. Oder was war es für ein Gefühl?
Nein, das ist, glaube ich, jeder Mensch hat mal so Momente in seinem Leben. Und nochmal, das können zwischenmenschliche sein, das können aber auch Momente sein, wo man von der Atmosphäre eines ganz besonderen Ortes in einem Moment gefangen wird und sich denkt, wow, ich glaube, das hast du dein ganzes Leben gesucht, wusstest aber nicht, dass es überhaupt existiert.
Lebst du da mitten in einer Großstadt, Hochhaus und oder wie? Kann man sich das vorstellen?
Ich lebe im Südosten von Taipei, also sitze jetzt gerade hier in meinem Homeoffice. Hinter mir fangen die Teeberge und der Dschungel an. Ich bin aber auch innerhalb von 15 Minuten im Zentrum einer 8,5 Millionen Urban Area oder Metropolregion.
Mhm. Wir gehen jetzt hier gerade, wo wir es aufnehmen, quasi wieder in den Lockdown in Deutschland. Ja. Sowas kennst du gar nicht, ne?
Nein, überhaupt nicht. Es ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, zumal zum Beispiel so simple Verhaltensmaßnahmen, wie dass wenn du einen Schnupfen hast oder einen Husten hast, dann setzt du hier eine Maske auf und das ist vor allen Dingen dazu da, deine Mitmenschen zu schützen. Das ist das Normalste der Welt hier seit vielen, vielen Jahren. Ich bin zum letzten Mal nach Europa geflogen, Ende Januar diesen Jahres. Bin in Frankfurt angekommen mit einem Mund-Nasen-Schutz und wurde angeschaut, als komme ich vom Planeten Xerxes. Und ich glaube, dieser Gruppendruck und die Gruppendynamik des gesamten Empfangskomitees an dem Flughafen hat mich dann auch relativ schnell dazu gebracht, dieselbige wieder abzunehmen. Als ich dann wieder zurück nach Hause geflogen bin, Ende Februar, bist du hier einfach am Flughafen schon völlig anders begrüßt worden. Also die Screenings wurden nochmal hochgefahren. Du hast gesehen, dass viel, viel mehr Menschen in Schutzkleidung unterwegs waren. Und auch wenn ich natürlich die News aus meiner Wahlheimat verfolgt habe, das jetzt nochmal vor Ort so zu sehen, wie die Sicherheitsmaßnahmen sind und zu wissen, aus welcher Welt in Deutschland ich gekommen bin, ja, das passte von vorne bis hinten überhaupt nicht zusammen, wenn du gesehen hast, wie die Erkenntnis hier war, wie der Schutz der Bevölkerung hier schon angelegt wurde und wie es in Europa aussah. Also nein, es gab hier bei uns keine Lockdowns, überhaupt nicht. Es sind relativ am Anfang der Pandemie so roundabout eine 250.000 Menschen in Taiwan in Quarantäne gegangen, um sehr schnell auch hier Hotspots zu finden, um sehr schnell auch Kontaktverfolgung betreiben zu können. Dann etwa Mitte, ich meine, es war der 16. oder der 17. März diesen Jahres gewesen, wurden die Grenzen dicht gemacht. Das ist ganz, ganz wichtig, die Grenzen wirklich dicht zu machen, um einfach die zusätzliche Infektionen, die reingebracht werden, auszuschließen. Ebenso wurden dann rückwirkend Menschen, die bis zum, ich glaube, 2. oder 3. März eingereist sind, in Quarantäne geschickt. Und dann ging das alles sehr, sehr schnell. Um sich da mal rein statistisch eine Vorstellung von machen zu können, wir haben in der gesamten Laufzeit dieser Pandemie, und die wurde schon im Dezember hier erkannt in Taiwan und der Weltgesundheitsorganisation übermittelt, wir haben insgesamt 7 Opfer zu beklagen bei 23 Millionen Einwohnern. Wir haben im Moment, ich weiß es nicht, den aktuellen Stand heute, aber ich denke mal so roundabout 70 aktive Fälle im gesamten Land. Und wir haben seit über 230 Tagen keine Infektion mehr aus dem Inland.
Das muss man erstmal sacken lassen. aber ja. Technologisch ist da ja auch ein gewisser Vorsprung. Konntest du die Erfahrung aus Taiwan irgendwie dann auch eurem Konzern, konntest du dem da helfen irgendwie in der Richtung? Leute, wir müssen aufpassen, ihr müsst aufpassen bei euch und so weiter.
Also ich habe sehr, sehr früh kommuniziert. Wir haben natürlich ganz, ganz schnell einen Krisenstab eingerichtet und zu erklären, was das bedeutet, wenn wir, ich glaube, wir alle können uns daran erinnern, als wir im Januar die ersten Bilder aus Asien gesehen haben, aber auch über die nächsten Wochen, wie viele Menschen auf einmal da mit Maske rumrannten. Das ist für die durchschnittlichen Westeuropäer, Westeuropäerinnen erstmal ein wenig abschreckend, ja, sehr dystopisch, solche Bilder zu sehen. Zu erklären, dass es das Normalste der Welt ist, zu erklären, was das bedeutet, warum Masken wichtig sind, zu erklären, wie die Dynamiken innerhalb dieser Länder nun verfolgen. Ich glaube, wir haben beim Daimler, und da möchte ich auch nicht nur den Daimler nennen, ich glaube generell, dass die deutschen Konzerne und Unternehmen hier ja fast schon vorbildlich reagiert haben. Wie schnell hier Krisenstäbe aufgesetzt wurden, insbesondere wenn man sich unsere Automobilindustrie oder metallverarbeitende Industrie zum Teil anschaut. Hier geht es ja um globale Lieferketten. Ja, ein Auto wird so aus roundabout 5000 Teilen gebaut. Ja, und wenn du dann irgendwie einen Weltmarktführer für ein kleines Bauteil hast, der zum Beispiel in der Zeit im Norden Italiens saß, dann hast du ein Problem in einer Wirtschaft, die vor allen Dingen auf Just-in-Time-Production und Lean-Production ausgelegt ist. Sehr, sehr agile Lieferketten, wo du nicht lange lagerst, sondern es einfach in einer Tour geliefert wird. Also zu sehen, wie unsere Wirtschaft sich da aufgestellt hat, zu sehen, wie Maßnahmen ergriffen wurden, das war für mich, glaube ich sogar eine fast der spannendsten Erfahrungen in meinem gesamten Leben. Weil sowas bekommt man nicht nochmal hin. Wäre meine Oma oder mein Opa noch hier, die hätten sich nicht nur darüber beklagt, dass so viele Menschen rumjammern, dass es jetzt einen Lockdown gibt. Die hätten wahrscheinlich gesagt, ja, ich habe 2 Jahre im Bunker gesessen. Netflix waren die Geschichten vom Uropa gewesen und der Lieferheld war der Kartoffelkeller. Ja, die hätten uns eine völlig andere Perspektive auf die Gesamtsituation, das vermisse ich so ein kleines bisschen, auf die Gesamtsituation geben zu können. Weil das, was wir erleben, ist in Bezug auf den Impact, den es auf unsere Infrastruktur hat, am ähnlichsten, und ich möchte gar nicht zu destruktiv hier werden, am ähnlichsten vergleichbar mit so einer Katastrophe, wie fast so einen Krieg zu haben. So werden unsere Wirtschaften, ganze Branchen werden so getroffen gerade. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz besondere Erfahrung, die uns hoffentlich in 2021 auch wirklich hilft.
Habt ihr eine Corona-Warn-App in Taiwan?
Selbstverständlich.
Natürlich.
Also es gibt nicht,
die gab es aber von Anfang an, oder was?
Ja, es gibt nicht nur Corona-Warn-Apps. Ich will mal so ein klassisches Szenario beschreiben, das sich vielleicht auch für uns erstmal so ein bisschen fremd anfühlt. Sagen wir mal, es kommt jetzt hier jemand nach Taiwan aus Europa und wird positiv getestet. Dann heißt es erstmal, dass du sofort in ein kleines Corona-Hotel bzw. Quarantäne-Hotel gehst. Das ist übrigens kostenfrei. Das ist jetzt nicht unbedingt 4- oder 5-Sterne-Standard. Übrigens, wenn du möchtest, kannst du das bekommen und kannst dir auch selber ein Hotel nehmen. Wobei viele Hotels schon seit Wochen und Monaten sagen, sorry, aus dem Schengen-Raum nehmen wir keine Gäste auf. Das tun wir einfach nicht, um vor allen Dingen die anderen Gäste zu schützen. Also du kommst in so ein Quarantäne-Hotel rein für 2 Wochen. Du darfst es nicht verlassen. Dir wird Verpflegung natürlich ebenfalls kostenlos gestellt. Aber nochmal, du darfst es nicht verlassen. Die Polizei trackt dein Telefon, also die wissen ganz genau, wo du bist, wenn du das machst. Das hatte zum Beispiel zur Folge, wobei es da dann entsprechend die Kamera war, es hat jemand aus den Philippinen in der letzten Woche hier, weil er 8 Sekunden auf dem Hotelflur war, 3.500 US-Dollar Strafe zahlen müssen, weil er gegen die Quarantäneauflagen verstoßen hat. Wie gesagt, das mag sich als wahnsinnige Freiheitsbeschränkung anhören, oder es ist natürlich auch eine wahnsinnige Freiheitsbeschränkung. Ich glaube, letztendlich geht es darum, die Gesamtbevölkerung zu schützen, und die Zahlen geben dieser Strategie ganz klar recht.
Ja.
Du bist ja jetzt seit, willst du noch Warn-App oder so machen? Sonst würde ich mal zu Daimler kommen.
Nee, wir können jetzt mal.
Du bist ja, ich habe es ja gesagt, so Mobile Geek, ein Nerd, und bist jetzt seit ein paar Jahren bei Daimler als Head of Digital Transformation. Wie wurdest du denn da so empfangen? Dann kommt da einer, der so rumgeblockt hat und wohnt dann auch noch in Taiwan und soll jetzt irgendwie Daimler digital machen. Dann haben die sich alle gefreut in Stuttgart, oder wie war das so?
Ja, bist du eigentlich noch in der Kommunikationsabteilung angesiedelt, oder ist Head of Digital Transformation eine Sonderabteilung?
Ja. Ich bin immer noch in der Unternehmenskommunikation eingesetzt, und das hilft auch, glaube ich, sehr. Mhm. Die Unternehmenskommunikation ist letztendlich so eine zentrale Abteilung, ein zentraler Bereich innerhalb eines Konzerns, wo kommunikativ einfach alles zusammenläuft und die dadurch natürlich auch eine sehr metaige Perspektive über die verschiedenen Entwicklungen in den Bereichen und in den Marken haben. Das hilft, ganz klar. In Bezug darauf, wie das aufgenommen wurde, ich habe wirklich so irre Momente erlebt, dass mir langjährige Leser, die beim Daimler halt arbeiten, mir Karten geschickt haben aus den Werken heraus und sagten immer, toll, dass du da bist. Wie klasse ist das denn? Und sich gefreut haben. Sehr, sehr viel persönliche Nachrichten von Menschen, die ich nicht kannte. Ich war auf der D-Mexco mal vor 3 Jahren gewesen. Und da läuft jemand hinter mir her und sagt, Hammer, ich wollte mich nochmal bedanken bei dir. Ich hatte mich mal bei dir gemeldet wegen einem Praktikumsplatz im Mercedes-Benz-Museum. Mittlerweile habe ich eine Anstellung bekommen. Und der sagte, ich lese deinen Blog schon seit über 10 Jahren. Und das sind einfach, ich glaube, das sind so die Momente, die auf dieser zwischenmenschlichen Ebene ablaufen, wenn dann Wildfremde dich so ansprechen, wo du dir zum einen denkst, wow, die Arbeit, die du zuvor gemacht hast, wo du Lobbyist für die Zukunft warst und Zukunftsthemen kommuniziert hast, die ist angekommen bei Menschen. Und das haben Menschen einfach wirklich sehr, sehr angenommen, und das hat ihnen gefallen. Und das sind auch einmal nochmal in diesem Kontext des Willkommens werden und Seins in so einem riesigen Traditionskonzern. Ja, das hat sehr gut getan.
Auf der anderen Seite, nehmen wir mal die andere Seite noch dazu, die dich vorher gelesen haben, die nicht bei Daimler arbeiten. Ich glaube, da gab es schon einige Irritationen. Ne? Also jetzt hat er die Seiten gewechselt und das ist schon ein Schritt, ne? Vom unabhängigen Tech-Blogger zum Konzernmitarbeiter.
Das ist absolut ein Schritt. Genauso wie es natürlich ein Schritt wäre, den wieder zurückzumachen. Ich glaube, jeder Schritt, der in so unterschiedlichen Universen oder wenn man von der einen Blase in die andere schreitet, die natürlich auch bezüglich der globalen Reichweiten unterschiedliche Proportionen haben, schafft irgendwo auch extreme Reaktionen. Ja, also es gab durchaus auch Menschen, die enttäuscht waren, die dachten, ich hätte mich da irgendwie verkauft oder so. Und ohne in irgendeiner Art und Weise Gehaltsstrukturen vom Daimler nennen zu wollen, glaube ich, dass ich als freier Unternehmer sagen kann, dass das keine finanzielle Entscheidung war, die ich getroffen habe.
Okay. Aber was ist denn so die, ich meine, Head of Digital Transformation, da kann man sich irgendwie alles und nichts drunter vorstellen.
Ja.
Was machst du denn überhaupt?
Das ist ein guter Punkt. Ich habe mich übrigens generell immer gefragt, als ich noch frei war und publiziert habe, woher kommen diese wahnsinnigen Berufsbezeichnungen, die man immer auf
ja,
dem Business Card
so,
zugeschickt
hat?
Werden die da ausgewürfelt? Mittlerweile kann ich das bestätigen. Ja, ich glaube, das ist so.
Also bist du ein guter Spieler, ja? Bist du in einen Job gekommen?
Ich glaube, digitale Transformation ist ein Buzzword. Ich glaube, das ist etwas, um etwas zu beschreiben, was vor allen Dingen eine Art von Kulturwandel definieren soll. Die digitale Transformation fängt ja nicht erst seit gestern an. Also meine erste Uhr zur Kommunion war von Casio. Das war eine Digitaluhr und das war in den 70er Jahren. Mein erster Taschenrechner, übrigens auch von Casio. Ja, ich glaube, die werden mittlerweile immer noch so verkauft, sind immer noch gleich aus. Also der absolute Designklassiker Casio gewesen, digital. Mhm. Zum ersten Mal war ich im Internet, ich glaube 84 oder 85. Mhm. Also das ist alles ja nicht irgendwie was, was plötzlich vor dir abgeladen wird und sagt so, jetzt ist auf einmal das Digitale da und ihr müsst mal Analoges dann komplett verlassen. Man kann sich meinen Job vorstellen wie einen freien Inhouse-Consultant innerhalb dieser Company, der die Möglichkeit hat, bereichsübergreifend und markenübergreifend mit den verschiedenen Executives und die Leute, die Entscheidungen treffen, zu reden und seine Perspektive mit ins Spiel zu bringen. Und natürlich auf der anderen Art und Weise, dadurch, dass ich ja auch zuvor hier und da mal nach draußen kommuniziert habe über die verschiedensten Kanäle, auch das Mantra der Transformation der Daimler-Gruppe nach draußen zu tragen und zu zeigen, was machen wir denn überhaupt hier in dem Konzern und was sind für uns die nächsten Schritte und in welche Richtung geht das?
Also bist du eher der über vielleicht auch konzernintern über kommuniziert über digitale Transformation, also versucht, einen Kulturwandel zu erreichen?
Genau, sowohl als auch. Ich muss übrigens sagen, obwohl wir ein ganz, ganz tolles Social Internet haben, ich bin also wirklich, ich komme da null zu, intern bei uns zu kommunizieren. Aber das macht überhaupt nichts, weil
wenn ich
ein LinkedIn-Posting absetze und sehe, wo kommen die meisten Zugriffe aus welcher Stadt, dann ist es Stuttgart. Woher kommen die meisten, global gesehen, aus welchem Netzwerk kommen die meisten Menschen, dann ist es mit großem Abstand natürlich Mercedes-Benz bzw. Daimler. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die auch auf den sozialen Netzwerken unterwegs sind, die lesen das auch entsprechend. Und das halte ich übrigens dann nochmal für wichtiger. Und ich erkläre mal ganz kurz, warum. Ich glaube, wenn ich kontinuierlich nur über Daimler-Themen reden würde, wäre das ein Problem. Ja, das ist dann einfach dieser Tunnelblick, den sowieso schon wir alle haben, wenn du nur in der hauseigenen Kommunikation steckfest. Steckfest ist auch ein schönes
Steckfest
Wort.
Ist auch schön. Steckfest,
wollte ich sagen. denn deswegen versuche ich halt immer sehr, sehr breit sei es technologische Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung zu kommunizieren. Es geht hier darum, Kontext zu schaffen, was, wo, wie passiert, um einfach genau aus dieser Blase herausschauen zu können. Und das funktioniert natürlich eine ganze Ecke besser über den nicht Daimler-eigenen und Daimler-internen Medien, sondern über den sehr offenen sozialen Medien. Mhm.
Vielleicht können wir, weil du es gerade angesprochen hast, darauf würde ich das gleich nochmal mit aufnehmen. Du hast deinen eigenen Blog immer noch, Palegram heißt er, glaube ich, ne? Da hast du geschrieben, raus aus dem Lala-Land, weil wir jetzt gerade bei Content waren und Social Media für mehr Ehrlichkeit im Netz. Also du hast dich vor allen Dingen darüber aufgeregt, zu viele Look-at-me-Postings, also auch bei LinkedIn speziell. Ja. Und ich glaube, du hast ja auch einigen Stress bei dir auch in deinen Social-Media-Beiträgen. Ne? Also da gibt es ja immer mal wieder, dass du ein paar Kämpfe auslebst dort. Ne? Also das kriegen ja auch alle mit. Ne? Was sagen die eigenen Leute dazu und so? Sagen die, Sascha, du musst dich da ein bisschen, reg dich nicht so auf und... Mach einfach
ich
weiter.
Glaube zum Beispiel, dass ich gesagt habe, die deutsche Automobilindustrie muss aus ihrer Selbstgefälligkeitsblase im Bereich der Kommunikation endlich mal rauskommen. Das hat vielen, vielen Menschen intern nicht gefallen. Ja, wenn ich kontinuierlich irgendwelche Horizont- und Werben- und Verkaufen-Messages sehe, die bei diese Kanäle abgehen, wo dann gesagt wird, Mercedes, Audi, BMW führen die Rankings in den Social-Media-Reichweiten etc. pp. An. Dann ist das auch immer eine Frage. Also Statistiken sind auch immer eine Frage. A, was für Fragen stelle ich? B, welche Perspektive habe ich letztendlich mit meiner Analyse? Und C, und das ist ganz, ganz wichtig, wie sieht die Wirklichkeit aus? Und ich glaube, dass es nicht die Wirklichkeit abbildet. Ich glaube nicht, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise hier einen Gefallen tun, wenn wir uns selbstgefällig hier gegenseitig auf die Schultern klopfen und immer meinen, das ist ganz, ganz toll. Wenn ich sage, ich habe 1 Milliarde Likes auf Instagram, was bedeutet das denn auf einer Plattform, wo ich 0,0 die Möglichkeit habe, in irgendeiner Art und Weise herauszufinden über eine digitale Customer Journey, was das für uns als Marke bedeutet? Verkaufen wir da ein Auto mehr oder weniger durch? Können wir nicht. Oder ist es nicht ein 15-Jähriger, der durch den Instagram-Feed durchscrollt und nochmal kurz ein Like bei Mercedes-Benz da ist oder bei Audi oder bei BMW, weil er eigentlich runter nach Kim Kardashian scrollen will? Kann niemand da draußen nachvollziehen. Und damit habe ich ein Problem, weil wir leben in einer digitalen Welt. Und in einer digitalen Welt können Strukturen und Prozesse geschaffen werden, in denen genau das möglich ist. Und es wird einfach nicht gemacht. Man verlässt sich zu sehr auf diese Erfolge. Und das ist, halte ich für ein Problem, wenn ich zum Beispiel sehe, ich weiß nicht alleine, wie viel Tesla-Podcasts es gibt da draußen. Ja. Wenn ich sehe, wenn Elon Musk einen Spruch raus ist, dann hat er mal eben mit einem Tweet so viel Reichweite, wie wir wahrscheinlich für den gesamten Monat mit sämtlichen Social-Media-Aktivitäten zusammen haben. Ja, das muss man ganz, und vor allen Dingen, wenn man sieht, der haut das mal eben zwischen Tagesschau und Wetterkarte raus, macht noch irgendwie von Reddit ein lustiges Meme da rein, ja, während wir dann irgendwie Content produzieren, der auf Hollywood-Niveau produziert wird, der natürlich auch entsprechend kostet. Natürlich, auch hier ganz, ganz wichtig, es sind vielleicht auch unterschiedliche Zielgruppen, die man dadurch erreicht. Aber ich glaube, das ist wichtig. Man muss genauso... wie dieses Posting, was ich gesetzt habe, raus aus dieser Lala-Land-Blase. Und das ist eine Lala-Land-Blase. Es ist dieses Look at me, wir sind alle toll, dieses typische LinkedIn-Posting, oh, vielen Dank an das beste Team der Welt. Meine Güte, wie viele beste Teams der Welt ich schon kennengelernt habe. Das ist ein Wahnsinn. Das ist so, als würden wir jeden Tag 500 deutsche Fußballmeister küren. Ne? An einem Tag, ne, werden sie alle Meister. Das geht einfach nicht. Ja, man muss Wertschätzung findet nicht dadurch statt, dass ich einmal im Monat meinem Bereich und meinem Team sage, ey, ihr seid die Besten. Ne? Wertschätzung findet jeden Tag statt, wenn ich die Leute unterstütze. Und wenn du ansprichst, dass es da durchaus Gegenwind gibt da draußen. Ich glaube, dass wir kommunikativ in einer Zeit leben, in der sich Konzerne und Konzernmitarbeiter nicht wegducken dürfen. In der es wichtig ist, Transparenz zu zeigen und Position zu beziehen. Und das fing beim Daimler so an, das werde ich nie vergessen, so klassische No-Gos in der Unternehmenskommunikation sind Politik und Religion. Da hältst du mal schön die Finger von, weil du kannst eigentlich nur auf die Nase mitfallen. Ich glaube aber, die Dynamiken in den letzten Jahren haben uns alle ganz klar gezeigt, wir können hier nicht überall wegschauen. Ja. Wir haben damals über unseren ehemaligen CEO Dieter Zetsche nach den Vorkommnissen in Chemnitz einen sehr, sehr starken Meinungsbeitrag veröffentlicht dazu. Jetzt ist LinkedIn nicht unbedingt dafür bekannt, ein extrem aufgeregtes Netzwerk zu sein. Aber was sich da drunter abspielte in den Kommentaren, hat mich so dermaßen erschrocken. Und das passiert zum Beispiel jetzt auch unter meinen Corona-Postings auf LinkedIn, wo ich ganz klar sage, Freunde, ihr müsst aufpassen aufeinander. Wir müssen die Maßnahmen einhalten. Das fliegt uns komplett um die Ohren. Ja, wir wollen alle im nächsten Jahr wieder zueinander finden. Passt auf euch auf. Was du da für abstruse Theorien erhältst, das ist erschreckend. Mhm. Und ich glaube, das sind diese Punkte, wo man sagen muss, ey, das, was vorher, diese diversen ungeschriebenen Regeln, die es gab, die zählen nicht in diesen Situationen. Die Dynamiken der gesellschaftlichen Entwicklung haben althergebrachte Verhaltensregeln überholt. Im Gegenteil, die, die schweigen, die, die sich nicht selbstreflektierend zeigen und intransparent zeigen, sind diejenigen, die morgen und übermorgen abgehängt werden.
Jetzt hast du natürlich schon ganz, ganz viel jetzt gesagt. Wenn wir jetzt nochmal auf Daimler oder auf die Automobilindustrie kommen und da diese Lala-Blase und wir sind super, da hast du aber schon noch einen Weg vor dir, oder? Weil wenn man mal überlegt, dass jetzt Wandel, Elektromobilität und so und die Konkurrenz wird größer, auch was autonomes Fahren betrifft und Entwicklungen und so. Und also... Ich weiß nicht, der eine oder andere hat ja schon fast den Abgesang gesungen, was vielleicht auch übertrieben ist, aber es ist ja jetzt nicht mehr alles so tutti, wie es vielleicht vor 10 Jahren war.
Ich sehe das übrigens nicht ansatzweise so. Wenn wir uns. Und nochmal, ihr seht, dass ich ein sehr, sehr ambivalentes Verhältnis hier dazu habe. Also ich habe überhaupt keine Probleme damit, etwas zu kritisieren, aber genauso habe ich überhaupt keine Probleme damit, ein paar Fakten auf den Tisch zu legen, wo ich denke, dass wir sehr, sehr gut positioniert sind. Keine Automobilindustrie auf diesem Planeten investiert so viel in den Wandel in die Elektromobilität. Ja, alleine beim Daimler hauen wir in den nächsten 5 Jahren für Forschung und Entwicklung 70 Milliarden raus. Wir bauen ein weltweites Batterienetzwerk. An acht Standorten insgesamt stellen wir Batterien her. Wir erweitern unsere Fabriken weltweit. Jetzt gerade, also im nächsten Jahr, haben wir, glaube ich, EQS, EQA, EQB, 3 weitere vollelektrische Fahrzeuge. Im Nutzfahrzeugbereich haben wir 9 elektrische Fahrzeugmodelle auf dem Markt, bei den Kunden. Insbesondere wenn es darum geht, Lieferverkehr. Nicht umsonst hat zum Beispiel Amazon für Europa gerade 1800 elektrische Vans bei uns geordert. Weil wir da definitiv nicht nur Marktführer sind in diesem Bereich, sondern weil wir, glaube ich, sehr, sehr früh erkannt haben, wie wichtig Elektromobilität ist. Das machen die Kollegen von Volkswagen aber genauso. Das machen sie zum Teil zum Beispiel besser. Der Audi e-tron verkauft sich sensationell gut, hat zum Beispiel das Tesla Model X in den Verkaufszahlen in Europa komplett eingeäschert. Und übrigens, Tesla ist mittlerweile, ich glaube, liegen die für das Gesamtjahr irgendwie bei 8 oder 9% Marktanteil in Deutschland, bei den EVs, also eigentlich den Markt, wo man ja denkt, hey, den haben die ja selber für sich entwickelt. Europaweit ebenso, die traditionellen OEMs beherrschen den Markt und nicht nur die traditionellen OEMs, die deutschen OEMs zusammengenommen beherrschen den europäischen batterieelektrischen Markt. Und das kommt oft, ich glaube, da sind wir einfach zu schlecht unterwegs und auch wiederum kommunikativ, uns da stärker zu positionieren, zu zeigen, wo das hingeht. Ja, Volkswagen hat mit dem ID3, als sie den auf der letzten IAA vorgestellt haben, habe ich es auf Twitter gepackt. Ja, ich habe also überhaupt keine Probleme damit, die Erfolge und die Leistung von Mitbewerbern anzuerkennen. Habe ich gesagt, ich war auf der Vorstellung gewesen in Frankfurt und gesagt, ey, Glückwunsch Volkswagen und alle Involvierten, mit dem ID3 habt ihr einen richtigen Volkswagen vorgestellt. Das muss man wirklich so anerkennen. Und die machen dann einen Top-Job, auch wie sie hochfahren. Aber das, da merkt ihr ganz einfach, da sind wir in diesem Lala-Land, was ich vorhin angesprochen habe, wo wir meinen, unsere 1 Milliarde Likes auf Instagram würden diese kommunikative oder beziehungsweise diese gesellschaftliche und mediale Position in irgendeiner Art und Weise so positiv beeinflussen, dass erkannt wird, was wir denn im Rahmen dieser Transformation machen und geleistet haben. 0,0 macht das. Denn dann wüssten die Leute da draußen, wie stark wir im Nutzfahrzeugbereich unterwegs sind. Dann wüssten sie, wie stark wir investieren. Und dann wüssten sie auch, dass wir bis 2039 den gesamten Laden klimaneutral aufstellen wollen. Dann wüssten sie genauso, dass wir mit unserer Factory 56, während in Grünheide ein paar Pfähle im Boden gerammt wurden, eine komplett klimaneutrale Fabrik hingestellt haben, ja, die klimaneutral produziert. Und 2022 machen wir das mit allen unseren Städten in Europa.
Ja, aber das wissen eigentlich, also die es betrifft, die wissen das, dass ihr natürlich viel investiert. Also es ist ja auch alles relativ. Das Daimler, VW, weiß ich, hat immer 5-Jahrespläne gemacht mit zig Milliarden, 40, 50 Milliarden Investitionen. Ja, das ist dasselbe jetzt halt in Elektromobilität. Das ist klar, das müssen die ja auch. Und das wäre ein Totalfehler, Totalausfall, wenn ihr das nicht tun würdet. Aber es ist doch unbenommen, dass die deutsche Autoindustrie zu spät kam in der Richtung, dass erst jemand wie Musk kommen musste, um den Laden aufzumischen. Wir wissen ja alle, was Müller zu Musk gesagt hat, ihn belächelt hat und so weiter. Die haben sicher tolle Autos gebaut, trotzdem sind wir in dem Bereich doch viel zu spät. Die wissen, das sagen doch alle, also ihr vielleicht nicht, aber es sagen die Experten, dass wir da hinten dran hängen. Wir holen jetzt massiv auf, ist richtig, aber doch die Frage ist, ob der Wandel jetzt durchgehend durchdringt bei euch.
Ja. Das Müller-Zitat war eine Katastrophe. Ich hätte es auch so nicht rausgehauen. Das machst du einfach nicht. Nee. Ja, also das finde ich schwierig. Aber trotzdem kann man Kontext hinpacken. Und ich sehe es nicht, dass wir zu spät waren. Ein Smart EV war 2007 der erste, der überhaupt in eine Großserienproduktion gegangen ist, beziehungsweise in eine entsprechende Serienproduktion. Ne? Wenn man sich unsere Nutzfahrzeuge anschaut, die jetzt auf den Straßen sind, da fängst du mit den Prototypen an, so ein Fuso e-Canter 2013, 2014, da fängt die Prototypenentwicklung an. Man muss aber auch nochmal ganz genau sich anschauen, wie der Markt im Moment aussieht, ja, und wie der Markt sich entwickelt. Und da bin ich bei euch. Ich glaube, dass die Corona-Krise die Transformation in die Elektromobilität hinein wahnsinnig beschleunigt hat, völlig neue Dynamik bekommen hat. Und das ist auch gut so. Ich bin ein Riesenfreund von E-Mobility. Nichts macht mehr Spaß, als im Elektroauto zu fahren. Das ist einfach so. Und das ist jemand, der früher, seitdem er 4 Jahre alt war, immer an der Nordschleife gesessen hat und sich die extrem viel Dinosaurier-Juice verbrennenden Autos angeguckt hat. Aber wir müssen doch auch ganz kurz sehen, es werden, also nochmal, die Vor-Corona-Zahlen waren roundabout gewesen, dass 90 Millionen Fahrzeuge weltweit verkauft wurden. Ja, und dann lagen wir irgendwie so bei 1 Million oder 1,5 Millionen Elektrofahrzeugen. Das ist der Markt erstmal. Dann muss man sich anschauen, wie sehen die Roadmaps von diesen Herstellern aus und wann fahren die hoch. Das heißt ja jetzt nicht, dass die alle angefangen haben, gestern zu erkennen, dass man Elektroautos baut. Ja, je nachdem, wie umfangreich Baureihen sind, insbesondere wenn man komplett eigene, das seht ihr bei VW, ja, mit ihren MEB-Systemen, das seht ihr genauso bei uns mit den rein elektrischen oder mit den Baureihen, die komplett als Elektroauto konzipiert wurden. Da fängt man ja nicht erst gestern mit an, sondern hat man vor 4, 5, 6 Jahren mit angefangen, in die Entwicklung zu gehen, damit man entsprechend hochrollen kann. Ihr werdet in 2023 alleine von deutschen Herstellern wahrscheinlich so roundabout 20, 30, wenn nicht sogar 40, wenn wir die Nutzfahrzeuge zunehmen, wahrscheinlich 50 Elektromodelle auf dem Markt sehen, unter den verschiedenen Marken. Locker, wenn nicht sogar noch viel, viel mehr. Ich sehe es nicht so, dass hier was verpasst wurde, sondern ich sehe vor allen Dingen, dass man gestartet hat, wenn es Sinn macht. Und das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Wenn es darum geht, dass man einen Konzern führt, dass man ein Unternehmen führt, hat man auch ein gewisses Verantwortungsbewusstsein, nicht nur Bewusstsein, eine gewisse Verantwortung für die Belegschaft. Und natürlich auch genauso, wenn man aktiennotiert ist, gegenüber seinen Aktionärinnen und Aktionären. Vor 3, 4 Jahren war es nicht ansatzweise möglich, und ich glaube, für viele Hersteller ist es heute noch nicht ansatzweise möglich, ein Elektroauto kostenneutral herzustellen, beziehungsweise auch zu verkaufen. Ja? Man braucht sich nur die Bilanzen des vermeintlichen Marktführers anschauen, und da sieht man ganz, ganz klar darin, dass sie es bis heute noch nicht geschafft haben, mit Elektroautos Geld zu verdienen, sondern eher damit, dass wir das Ausgleichszertifikate verkaufen, die wir einfach entsprechend kaufen müssen. Mhm. Also es gibt so viele Punkte. Ne? Also das erste Tablet ist von Alan Kay entwickelt worden. Alan Kay war ein Ingenieur im Silicon Valley in den 60er und 70er Jahren, der für Rank Xerox gearbeitet hat. Ja, die haben Mäuse gebaut, grafische Benutzeroberflächen etc. pp. Der hat Ende der 60er Jahre das sogenannte Dynabook zum Patent angemeldet. Und das war ein Educational Tablet for Children of All Ages. Ist dann irgendwann mal nach Apple gegangen, Mitte der 70er Jahre, hat fundamental die Entwicklung des Macintosh beeinflusst und hat den Steve Jobs irgendwann mal gesagt, hey, you need to build a device 5 by 8 inches and you're gonna rule the world. Und das sind so in etwa die Originalabmessung des ersten iPads. Mhm. Wann ist das erste iPad rausgekommen? 2010. Ja? Es ist manchmal... gibt es einen Unterschied zwischen den Menschen, und das ist ganz, ganz wichtig. Übrigens, das ist ja auch der Grund gewesen, warum Daimler, und das sagt Elon Musk ja selber, dass es nicht der US-Staat bzw. die Behörden waren, die Tesla vor dem Bankrott gerettet haben, sondern der Daimler, als wir in Tesla rein investiert haben und wir damals daran gearbeitet haben und über viele Jahre die elektrische B-Klasse mit Tesla-Komponenten ausgeliefert haben. Auch im Tesla Model S sind wahnsinnig viele Komponenten von Mercedes drin. Also es ist nicht unbedingt immer wichtig, der allererste am Markt zu sein, sondern ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wann der Markt entsteht, wann der Markt richtig hochfahren kann und wann du die Produkte anbieten kannst, die du entsprechend auch gewinnbringend herstellen kannst und die vor allen Dingen auch qualitativ das hergeben, was deine Kundinnen und Kunden von dir erwarten.
Hm. Aber dann habt ihr kommunikativ ja schon noch was zu tun. Wir haben zum Beispiel häufiger Absolut. Mal mit so einem Bäckermeister gedreht, der kommt aus Hilden bei Düsseldorf und hat seine ganze Flotte, Herr Roland Schürn, genau. Und der hat uns erzählt, weil er seine Flotte ja auf Elektro ummodeln wollte oder auch rein elektrische Lieferwagen haben wollte, dass er bei allen angeklopft hat, VW, Daimler und Co. Und keiner ihm was liefern konnte. Am Ende ist er zur Deutschen Post gegangen, damit die ihm mit dem Street-Scooter, haben die ein eigenes Modell für den gebaut und am Ende in Zusammenarbeit, glaube ich, noch mit Ford oder so. Aber zumindest bei euch und VW und so ist er nicht weitergekommen. Da musste er erst zur Post gehen. Das ist ja irgendwie auch schon schräg. Also zumindest ist das dann das, was im Hinterkopf bleibt, ne? Weil das ist ja auch was so durch die Medien geht.
Es ist leider eine traurige Geschichte, aber wir wissen alle, wie die Street-Scooter-Geschichte ausgegangen ist.
Ja, das ist auch traurig.
Vielleicht ist er ja noch nicht zu Ende. Also meine, ist ja noch ein bisschen Zeit.
Und ich lade ihn sehr, sehr gerne ein, bei den Kollegen vorbeizukommen und sich mal einen schönen E-Vito oder einen E-Sprinter. Amazon fand die auch toll.
Ja, das ist ja die Kommunikation. Du hast ja recht, wir haben vielleicht ein bisschen recht. Am Ende hat uns ja auch der Street-Scooter-Gründer Günter Schuh gesagt, Tesla hätte nicht ein Auto gebaut ohne die deutsche Zulieferindustrie. Da in Kalifornien, Absolut. Das Werk wäre nie entstanden oder wäre nie so geworden, wenn wir nicht gewesen wären. Das ist alles richtig, aber da fehlt es an der Kommunikation halt, ne?
Das meinte ich damit. Und deswegen war es auch nochmal auch so wichtig, in diese La-La-Land-Blase hineinzustechen. Ja, das ist auch eine andere Form von Kommunikation benötigt in der heutigen Zeit. Und was hier auch nochmal ganz, ganz wichtig ist, und das muss ich auf jeden Fall sagen, Tesla hat EV sexy gemacht. Ich finde, dass das Model S einer der schönsten Sedans ist, die im letzten Jahrzehnt hinaus rausgekommen sind. Mhm. Und die Art und Weise, wie sich das Autodenken, nicht nur der Zukunft, sondern das Auto jetzt, das ist etwas, wo sie einen riesen Vorsprung haben. Und das hast du, oder du hast nur die Möglichkeit, so etwas hinzubekommen, wenn du außerhalb von festgefahrenen Prozessen und Strukturen entwickeln kannst. Wenn du ein Start-up in Anführungsstrichen sind, was jetzt nach mittlerweile, weiß ich nicht, 18 Jahren, seitdem es Tesla gibt, man nicht mehr unbedingt sagen kann, dass es ein Start-up sind. Aber zu begreifen, dass wir Wettbewerber haben, die das Auto der Zukunft oder die nächste Generation nicht von den vier Reifen denken, sondern von der ersten Line Code, das ist ein Riesenunterschied. Ja. Und in Bezug darauf, wie sie Over-the-Air-Updates fahren können, wie die zentrale Recheneinheit neben dem Motor, und das ist so wichtig zu begreifen, neben dem Motor wird der Zentralrechner einfach das wichtigste Herz eines Autos sein. Das hat Tesla viel, viel, viel. Ich weiß nicht, ob sie es früher erkannt haben. Ich habe da auch sehr, sehr früh schon drüber geschrieben. Also vor 10 Jahren habe ich über Autos der Zukunft geschrieben und über Platform Economy für Automobile. Aber sie haben es so konsequent umgesetzt und mit einer Ausdauer das durchzuziehen. Und da kann man echt nur den Hut vorziehen und sagen, wow, das ist eigentlich extrem inspirierend.
Mhm. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen, aber wir müssen trotzdem zur letzten Frage kommen.
Können wir ein andermal ja nochmal was machen. Genau. Aber
Die Schulnotenfrage.
Schulnotenfrage, ja. Wir waren jetzt bei Kommunikation und vielleicht so in der Richtung. Ne? Müssen genau.
Wie kann Deutschland sich technologisch verkaufen? Wie gut sind wir
besser
da?
Verkaufen. Wenn man so eine Schulnotenfrage von 1 bis 6, was würdest du sagen, wo stehen wir da? Müssen wir noch mehr tun? Dann sind wir bei einer 5 oder sind wir schon super toll und eine 1 oder...
Ich glaube, im Inland ist Deutschland eine 3-, im Ausland ist Deutschland eine 2+.
Oh.
Ja, und mit okay. einem richtig dicken Sternchen. Ja? Alleine hier in Taipei haben wir 5 deutsche Reformhäuser. Da steht auf Deutsch dran, deutsches Reformhaus. Und da drin wird der China-Öl made in Germany verkauft. Und die Menschen lieben es. 10% der deutschen Autos hier auf taiwanischen Straßen haben unter dem taiwanischen Nummernschild ein deutsches Nummernschild. Die lieben es. Bei der nächsten Fußball-Europameisterschaft kannst du in Adidas-Store gehen. Alle anderen Trikots wirst du bekommen können, nur die Deutschen werden ausverkauft sein. Na, das kommt irgendwo her. Du siehst hier Fernsehwerbung für eine Zahnpasta und dann sagt zum Schluss ein graumelierter Herr auf Deutsch, vertrauen Sie meinem Namen. Und du hast den noch nie gesehen, du weißt gar nicht, wer das ist. Also ich finde, wir sind da so verdammt gut aufgestellt im Ausland. Wir vergessen es leider im Inland, was für ein Standing deutsche Produkte und Made in Germany haben. Es gibt eine Studie dazu, eine internationale, wo so die Brand Equity von Ländern, von diesen Made in berechnet wird. Und da ist Deutschland bei 100% auf Platz 1. Mhm. Auf Platz 2 ist übrigens Schweden mit 85%. Auf den dann folgenden 100 Plätzen gibt es auf keinen Platz, von einem Platz zum nächsten, eine derartig hohe Differenz zwischen dem ersten und dem zweiten Platz. Mhm. Wir müssen zusehen, dass wir das weit, also ja. Wir müssen erstmal gar nichts, aber ich glaube, das sollte ein bisschen Motivation auch sein, dass außerhalb von Deutschland wir doch eine Ecke positiver wahrgenommen werden, als das, was wir uns selber zugestehen.
Aber vielleicht ruhen wir uns so auch nicht auf unseren Erfolgen aus, ist ja auch nicht schlecht. Ja. Sascha Fallenberg, danke dir.
Vielen Dank, Dankeschön.
Vielen, vielen Dank, danke.